Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Der Record-Button läuft und ich frage mal vorsichtshalber nach, ob Annika, du mich auch immer noch hören kannst.
Ich kann dich wunderbar hören, Dennis.
Ah, sehr gut. Und ich höre dich auch. Ja, willkommen zu dieser neuen Ausgabe, ihr alle da draußen, zu einer Ausgabe, die wir gerade nicht zum ersten Mal aufnehmen, sondern gestern bereits einen ersten Versuch gestartet haben und uns dann irgendwann nach so, keine Ahnung, 10 Minuten Gespräch die Technik im Stich gelassen hat und wir es nicht mehr geschafft haben, uns gegenseitig zu hören. Dann haben wir auf heute verschoben und jetzt gerade läuft es. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
Ich hoffe es auch.
Ja. So. Denn wir haben heute einen Gast in der Episode. Wir haben Annika Limburg zu Gast und Birte ist dafür nicht da. Birte ist gerade im wohlverdienten Litauen-Urlaub und hat wackelige Internet-Connection dort, wo sie ist, nämlich irgendwo auf einem Campground und schaltet sich deshalb nicht mit ein. Annika, ich stelle dich ganz kurz vor. Du bist ganz, ganz frisch die Leiterin des neu gegründeten Bildungscampus Saarland, bist jetzt in Saarbrücken und bist dort zuständig für die zentrale Aus- und Fortbildung für Lehrkräfte und pädagogische AkteurInnen. Da geht es um Professionalisierung, Qualifizierung, Fortbildung. Davor warst du 2 Jahre lang Leiterin des Lehr-Lern-Zentrums der Hochschule Rhein-Main. Und davor warst du eine ganze Weile, nämlich, lass mich nicht lügen, 8 Jahre, stellvertretende Leiterin des Schreibzentrums der Ruhr-Universität Bochum. Und davor aber auch schon am Schreibzentrum, richtig? Nur noch nicht in der stellvertretenden Leitungsfunktion.
Ja, ich war auf jeden Fall insgesamt 17 Jahre am Schreibzentrum, tatsächlich, genau.
Mhm. Wahnsinn. Also länger an einem Schreibzentrum gewesen, als es viele, viele andere Schreibzentren in Deutschland und im deutschsprachigen Raum überhaupt erst gibt. Denn das Schreibzentrum der Ruhr-Universität Bochum ist auch eines der dienstältesten in Deutschland, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ihr wart sehr, sehr früh bei den Erstgründungen von Schreibzentren dabei damals.
Genau. Also vor uns war, glaube ich, nur Bielefeld und mit uns gleichzeitig war noch Duisburg-Essen, glaube ich.
Genau, so diese ganze NRW-Connection und gleichzeitig, glaube ich, in Freiburg, aber das war noch kein Schreibzentrum.
Genau, Freiburg war, glaube ich, auch, genau.
Also Gerd war genauso Breuer
früh dran, genau.
Ja, genau, aber genau. Das war, ich weiß gar nicht, ab wann das quasi schon so als offizielles Schreibzentrum zählte und da das nicht einfach hauptsächlich Gerd war.
Ja, genau.
Genau, das heißt, wahnsinnig viel schreibdidaktische und schreibwissenschaftliche Expertise. Und in dieser Funktion bist du auch hier und dafür noch eine andere Sache aus deiner Vita. Du bist nämlich ebenfalls Gründungsmitglied des 2022 gegründeten virtuellen Kompetenzzentrums Schreiben, Lehren und Lernen mit KI, kurz VK-Kiva. Und in dieser Funktion hast du an einem Thesenpapier mitgeschrieben. Und zwar ein Thesenpapier, das wir letztes Jahr in diesem Podcast auch schon diskutiert haben, als es rauskam. Nämlich 10 Thesen zur Zukunft des Schreibens in der Wissenschaft. Wer da nochmal zurückhören möchte, das wäre vielleicht für die Episode ganz gut, der muss ungefähr 1 Jahr in unserer Podcast-Historie nach hinten springen. Das haben wir letztes Jahr 2 Folgen lang im Juli und im August besprochen. Und dort geht es eben, genau, ihr habt als ein Kollektiv von 9 Autorinnen und Autoren, habt ihr 10 Thesen aufgestellt, wie sich das Schreiben jetzt unter dem Einfluss generativer KI verändern könnte. Und ihr habt zu jeder dieser Thesen jeweils immer eine Utopie und eine Dystopie formuliert. Also wie könnte es bestenfalls werden, wie könnte es schlimmstenfalls werden?
Ja, genau.
Das war damals schon ein sehr, sehr spannender Text und wir hatten jetzt die Idee und dafür haben wir euch angefragt und du bist diejenige, die zuerst gesagt hat, ja, sehr, sehr gerne, dass wir uns 1 Jahr später dieses Papier nochmal angucken und so ein bisschen darüber reden. Gibt es schon Tendenzen und Trends? Zeichnet sich was ab? Kann man irgendwo sagen, ja, das ist eingetreten oder das wird eintreten oder auch das wird überhaupt nicht funktionieren? Genau, und das wollen wir heute machen, so uns die Technik denn lässt.
Ja, ist eine wunderbare Idee und ich freue mich sehr darauf. Genau.
Dann stelle ich dir die gleiche Frage, die ich dir gestern auch schon gestellt habe,
Ja.
nochmal, deshalb auch die volle Transparenz und beantworte sie gerne ein bisschen kürzer als gestern, aber ich glaube, es ist gut als Einstieg für die Hörerinnen und Hörer, die gestern ja nicht dabei waren. Und zwar schreibt ihr in eurer Einleitung ja, dass, oder also generell ist die Prämisse des Papiers ja, dass generative KI sich beständig oder eventuell sogar exponentiell fortentwickeln wird, dass die Tools also besser werden, dass sie schnelleren und stärkeren Einfluss in unseren beruflichen, unseren wissenschaftlichen oder auch wirklich einfach so in unseren privaten Alltag finden werden. Und die Frage an dich, hast du das Gefühl, seitdem ihr das geschrieben habt, dass sich das noch bewahrheitet? Empfindest du das auch für dich selbst so?
Auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man auf Umfrageergebnisse schaut, dann sieht man ja ganz klar, dass tatsächlich KI immer mehr genutzt wird und immer breiter auch in verschiedene Berufsbereiche einfließt und auch von Schülerinnen und Schülern, Studierenden immer stärker benutzt wird. Also insofern auf jeden Fall. Und gleichzeitig haben wir auch gesehen, seitdem ChatGPT auf den Markt kam, sind die Systeme ja doch nochmal sehr, sehr, also wirklich signifikant besser geworden. Und wenn ich jetzt wirklich nur darauf schaue, wie ich arbeite, dann muss ich sagen, haben sich meine Arbeitsweisen in den letzten 2 Jahren einfach stark verändert durch KI-Systeme.
Eine Veränderung ist auf jeden Fall zu bemerken. Dem würde ich auch ganz klar zustimmen. Ich nutze das ganz, ganz oft für so erste textgenerierende Prozesse, wenn ich noch gar keine Vorstellung davon habe, wie der Text, den ich schreibe, eigentlich aussehen soll und ich dann erstmal so ein bisschen Struktur schaffen möchte. Ich nutze das auch sehr oft so für den Sound eines Textes. Das hatte ich gestern auch schon erwähnt, dass ich
Ja.
gerade für das Genre Antragsprosa sehr, sehr gerne erstmal eine KI-Version schreiben lasse, weil die so formalisiert ist. So, da sind halt Sprachregeln drin, wo ich mich nicht groß kreativ ausleben muss und wo mir dann aber deshalb eine formalisierte Engine irgendwie Arbeit abnimmt, weil ich dann schneller in diesen richtigen Sound reinkomme.
Ja, genau. Also das sind durchaus auch Verwendungsweisen, die ich kenne. Aber ich würde sagen, für mich ist es vor allem in so einem epistemischen Bereich eigentlich relevant. Das heißt, dass ich mich mit der KI unterhalte und dabei meine Gedanken schärfe. Und dadurch, dass die KI das ja gleichzeitig transkribiert, was ich sage, habe ich natürlich auch nachher Texte, mit denen ich dann weiterarbeiten kann. Aber das sind in aller Regel dann eben nicht die Texte, die die KI als Antwort generiert, sondern die Texte, die ich als sprechendes Denken selber entwickle.
Wenn du sagst, du unterhältst dich mit der KI, darüber schreibt ihr ja auch in eurem Thesenpapier, dass quasi so die Bedienung der Tools sich rapide weiterentwickeln wird.
Ja.
Schreibst du mit Chatbots oder nutzt du bereits Tools, wo du tatsächlich ein Gespräch führen kannst, also wo du quasi wirklich mündlich was reingibst und dann, also wie sieht das aus?
Das sieht mündlich aus. Also das mache ich definitiv mündlich. Also seit dem ChatGPT ja als App auf dem Handy die Möglichkeit bietet, diese Sprechfunktion zu nutzen. Und ja, wirklich fast schon in Echtzeit. Also es ist ja dieser neue Sprachmodus, der bei GPT-4 Omni mitentwickelt wurde. Der steht ja leider noch nicht in Deutschland zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz ist es ja fast in Echtzeit. Das heißt, ich unterhalte mich mit ChatGPT über Themen, um dabei meine Gedanken zu sortieren. Und was ich total interessant finde, ist ja, dass die KI auf eine bestimmte Weise immer reagiert. Und eigentlich entspricht es Gesprächstechniken wie aktivem Zuhören. Sie paraphrasiert ja erstmal das, was ich gesagt habe und fragt mich dann entweder, ob ich noch mehr Gedanken dazu habe oder bringt eigene Ideen ein. Und das ist für mich in so epistemischen Prozessen, in Denkprozessen, in Prozessen der Selbstverständigung und auch des Präzisierens von Gedanken unglaublich hilfreich.
Hast du dir deinen eigenen Chatbot entwickelt? Also man kann ja bei ChatGPT 4.0 zum Beispiel Texte eingeben, man kann Regeln aufstellen. Hast du das gemacht?
Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe damit rumgespielt, um selber einzuschätzen, welche Bedeutung das für Bildungskontexte haben kann. Aber für mich selbst arbeite ich tatsächlich einfach mit ChatGPT oder jetzt halt mit Claude 3.5, was ja mittlerweile auch qualitativ sehr hochwertig ist.
Spannend. Dann haben wir da schon mal so ein bisschen dein persönliches Beispiel. Also du bist auf jeden Fall auch noch aktiv dabei. Das heißt, die Grundprämisse, unter dem ihr das Thesenpapier geschrieben habt, würdest du auch noch als gegeben ansehen, weil es gibt ja inzwischen auch schon finde ich, vermehrt negative Stimmen, die auch der Meinung sind, dass generative KI und Large Language Models sich gar nicht so rapide weiterentwickeln, wie man eventuell gedacht hätte vor einem Jahr. Ich finde aber auch momentan, also ich würde auch sagen, momentan sind wir noch in dieser Phase. Es ist eher so, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, wird es, glaube ich, spannend, inwiefern noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist und wann man vielleicht an so eine Grenze kommt. Ich glaube, das können wir aber vielleicht auch schon so, wenn wir in die Thesen reingehen, nochmal besprechen. Da hatte ich mir bei einigen davon so ein bisschen so ein paar Ideen notiert.
Gerne.
Und jetzt sind wir in dem Bereich der volle Transparenz, wo uns gestern dann die Aufnahmesoftware verlassen hat. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, haben wir nicht gestern schon besprochen. Wir werden nicht die Zeit haben, alle 10 Thesen am Stück durchzugehen. Das brauchen wir auch gar nicht, sondern die Idee ist, wir springen so ein bisschen durch das Paper und gucken mal, wo wir was finden, wo man irgendwie interessant anschließen könnte. So, und das war die letzte Frage, die ich dir gestern gestellt hatte, aber dann verließ uns die Technik und ich kenne deine Antwort noch nicht. Hast du etwas, wo du sagst, das ist so irgendwie die von den 10 Thesen aus diesem Papier, wo sich jetzt schon so am meisten entwickelt hat?
Vielleicht habe ich das, was ich auf der Ebene, was mir dazu aber noch durch den Kopf geht, ist, dass wir das geschrieben haben in einer Zeit, in der wir das Gefühl hatten, eigentlich brauchst du eine Glaskugel. Und wir haben es geschrieben in dem Gefühl, dass vielleicht schon morgen wieder veraltet ist, was wir denken. Und wenn ich jetzt ein Jahr später drauf gucke, bin ich ehrlich gesagt überrascht darüber, dass zumindest jetzt so auf den ersten Blick für mich nichts völlig überholt ist. Also vieles davon hat sich tatsächlich konkretisiert und das wäre natürlich was, worüber ich sehr gerne mit dir sprechen würde, über die fluiden Texte. Also ich glaube, das finde ich etwas, wo man einfach gerade erkennen kann, was passiert und man sieht auch, wie das weitergeführt werden kann. Also das ist nochmal so augenfällig geworden, dass sich da tatsächlich die Dinge in die Richtung entwickelt haben. Und was ich gerade gesagt habe mit den epistemischen Prozessen, wenn wir auf These 7 gucken, das war, Denken wird externalisiert und dynamisiert, dann hat es auch was schon davon, dass es so ein bisschen in Kraft getreten ist.
Genau, das, was du gerade in deiner eigenen Praxis beschrieben hast, hat mich auch sehr, sehr
Ja.
stark an eben These 7 erinnert.
Ja.
Genau, die beiden finde ich auch total spannend. So ein bisschen, ich hatte noch, Moment, jetzt muss ich kurz in meine eigenen Notizen reingucken. Ich hatte mir irgendwo notiert, das möchte ich bitte auf jeden Fall diskutieren. Ah, genau, der Zugang zum Autor und oder
Oh ja,
Autorin sein verändert sich. Das wäre
gerne.
auch eine These, die ich sehr, sehr gerne besprechen würde.
Gerne.
Dann, vielleicht, weil wir es eben gerade schon hatten, weil wir das Beispiel von dir noch hatten, dann lass uns doch mal mit These 7 einsteigen. Denken wird externalisiert und dynamisiert, weil du es ja eben schon als Beispiel gebracht hast. Ich glaube, da können wir sehr gut inhaltlich einsteigen.
Ja, gerne.
Für alle, die das jetzt hier hören, wie immer gilt natürlich in der Episodenbeschreibung des Podcasts, haben wir euch auch einen Link zu dem Paper, was öffentlich zugänglich ist, reingesetzt. Das heißt, ihr könnt das auch alles nochmal nachlesen. Wir werden jetzt nicht groß nochmal den Inhalt zusammenfassen, sondern immer nur so ein bisschen, wie wir es brauchen, darüber sprechen. Aber ihr könnt ja selbst reinlesen. Genau, also These 7. Hier habe ich sie. Genau, wäre halt, Denken wird externalisiert und dynamisiert. Und in der Utopie habt ihr geschrieben, so Sachen wie, also idealerweise ist die textgenerierende KI eben jederzeit als Gesprächspartner oder Partnerin verfügbar. Und das Ergebnis sind durchdachtere, differenziertere, besser begründete Texte, die vor allem halt in so einem akademischen Milieu sehr, sehr gut funktionieren. Und die Dystopie davon war, dass Denkprozesse immer mehr an die KI abgegeben werden, bis irgendwann so das die schlimmste Vorstellung ist von, naja, man muss gar nicht mehr selbst denken, weil die KI eh besser denken kann, als man es selbst könnte. Also der Prozess sich so ein bisschen umdreht, wenn ich das richtig verstanden hatte, mit eher gibt uns die KI quasi Denkanweisungen und wir
Ja.
setzen die nur noch um, aber nicht mehr umgekehrt.
Ja.
Ja, wie schaffst du es in deiner eigenen Nutzung? Wie schaffst du es, dich davor zu schützen, dass die KI dir Denkprozesse vorgibt? Also wie kriegst du es hin, dass dieses Gespräch so verläuft, dass du tatsächlich einen Erkenntnisgewinn durch die KI hast und dass das aber auch alles irgendwie noch, dass es sich für dich so anfühlt, dass das deine eigenen Ideen sind. Achtest du auf irgendwas
Ja,
besonders?
also ich glaube, was natürlich einfach hilfreich ist, ist, wenn man selbst wissenschaftlich sozialisiert ist. Und da ich ja jetzt auch viel Schule anschaue, muss ich sagen, dass es, ich würde sagen, in unserer hochschulischen Schreibdidaktik einfach nochmal leichter, weil diese wissenschaftliche Sozialisation dabei sehr stark hilft. Also für mich ist einfach selbst klar, wenn ich irgendwas schreibe oder irgendwas denke, da muss ich es gedacht haben und ich muss es verantworten und ich muss es verstehen. Deswegen habe ich meines Wissens zumindest auch noch keine KI-generierten Texte, Textpassagen in selbst publizierten Texten gehabt. Ich kann es aber auch nicht ganz ausschließen, weil nämlich dieses Externalisieren ja tatsächlich ein Gespräch mit der Maschine ist und ich will nicht behaupten, dass ich dabei nicht auch Anregungen oder Gedanken der Maschine bekomme. Also ich meine, in der Wissenschaft, also in der Schreibdidaktik oder in der Schreibberatung arbeiten wir ja viel mit sowas wie Lösungsorientierung. Und Rogers beispielsweise in seiner Reinform, der macht ja dann nur noch das Paraphrasieren und das Rückfragen. Und das macht die KI ja nicht. Und dementsprechend kriege ich schon auch Ideen und Gedanken durch die KI. Aber ich mache sie mir in dieser Interaktion sehr stark zu eigen, wenn sie denn anschlussfähig sind. Die meisten sind es natürlich nicht, muss man einfach auch sagen. So gut ist die KI halt noch nicht, dass jede Idee tatsächlich hilfreich wäre. Aber durch dieses mir zu eigen machen, selber in meine Argumentation einfügen, kritisch reflektieren, habe ich bislang kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie einen maschinell gefertigten Gedanken mir zu eigen mache. Das finde ich irgendwie, ja, ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, der Kern ist, dass wissenschaftlich sozialisierte Menschen natürlich starkes Gefühl von, ich muss das Ergebnis verantworten haben. Und das habe ich auf jeden Fall. Und deswegen, glaube ich, laufe ich da auch nicht sonderlich Gefahr.
Auch wenn man so aus germanistischer Tradition daran geht, du hast ja ebenfalls Germanistik studiert, richtig? Und oder
Ja,
unter
genau.
anderem studiert.
Ja.
Also so, was ich in meinem Germanistikstudium gelernt habe, ist auch so dieses Ding von alles ist Intertext. Also wir können
Ja.
uns ja auch gar nicht dagegen wehren. Und egal wie reflektiert man ist, man übernimmt natürlich irgendwie auch Dinge, die man irgendwo aufgeschnappt hat.
Ja.
Und zwar nicht nur in verschriftlichtem Text. Und wenn die KI halt, also wenn wir das ernst nehmen, dass die KI eben ein Gesprächspartner ist, so wie es Menschen in unserer Umgebung auch sein können, dann ist, glaube ich, dieses Ding von, naja, wir übernehmen halt eventuell eine Formulierung oder wir kommen auf eine Idee aus einem dieser Gespräche und dann arbeiten wir die aus. Das ist ganz, ich glaube, das ist total natürlich. Also da kann man sich auch nicht vor schützen. Spannend fand ich eben das, was du sagtest, so viele der Ideen der KI sind einfach nicht gut genug. Also es geht ja auch eher so um, naja, so ein bisschen, die KI stellt dir so eine Art Koordinatensystem her oder so ein Frame. Und du übernimmst nicht einfach eins zu eins was, weil du sagst, ah, das ist eine super Idee, auf die ich selbst nicht gekommen bin, sondern eher so durch die Versuche der KI, dir halt so ein bisschen Futter reinzugeben, entwickelst du irgendwie einen eigenen Gedanken von dir weiter. Also es geht eher um die Art des Feedbacks, aber gar nicht so sehr um den eigentlichen Inhalt. Würde das passen?
Ich glaube, dass das in vielen Fällen passt, aber tatsächlich nutze ich KI natürlich auch, wenn ich anspruchsvolle Aufgaben habe in Bereichen, in denen ich keine Expertise habe, zum Beispiel oder wenig Expertise, zum Beispiel, wenn ich gerade komplexe Prozesse plane, die ich vorher noch für irgendein Thema, für die ich sie vorher noch nicht geplant habe. Ich glaube aber immer, dass mein Wissen im Großen und Ganzen reicht, um beurteilen zu können, ob die Vorschläge jetzt sinnvoll sind oder hilfreich sind. Das heißt, ich glaube schon, dass das Vorwissen ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man gut mit KI arbeiten will. Und wir haben ja in der Utopie, haben wir diesen Gedanken ausformuliert, es wird das platonische Paradies, also ein Ort, an dem sich all unsere Gedanken im Diskurs sukzessive entfalten können. Und irgendwie sind wir da ja. Also wie gesagt, ich nutze die KI sehr viel für dieses epistemische Sprechdenken, wie auch immer. Aber es ist eben noch nicht das platonische Paradies, weil die KI noch nicht in Anführungsstrichen, was heißt noch nicht? Die KI ist nicht in Anführungsstrichen allwissend. Ich kann mich auf nichts verlassen, keine Ideen sind mit Sicherheit gut und das ist natürlich schon eine Einschränkung. Also deswegen hat diese These, die ist aus meiner Sicht durchaus, die hat sich schon bewahrheitet, aber wir sind eben auch nicht da, wo das jetzt hier in der Utopie oder in der Dystopie beschrieben wurde.
Aber man erkennt eine Tendenz, also ich würde auch sagen, die Weiterentwicklung, also wenn wir allein auf das Technische gucken, ist definitiv da. Es
Ja.
ist innerhalb eines Jahres viel, viel komfortabler geworden, KI-Tools als tatsächliche Gesprächspartner zu benutzen. Und vor einem Jahr hätte ich das so in dem Sinne noch nicht bewertet, weil da war es schon irgendwie so, also natürlich konnte man irgendwie damals auch schon in eine ChatGPT-Maske eintippen, hey, wie geht's dir? Und die ChatGPT hat da irgend so eine lustige Antwort drauf gemacht. Aber so, es ist schon nochmal irgendwie, es war, da war mehr Barriere dahinter irgendwie. Allein, dass
Ja.
man halt überhaupt erstmal so eine Chatmaske bedienen musste. Und inzwischen, ja, kann man einfach ins Handy sprechen.
Ja.
Also ja, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, so dieses genau das Abzeichnen mit, wird es so zu einem dystopischen, würde ich auch sagen, lässt sich noch nicht so ganz abschätzen. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du auch schon gesagt hast, mit dem man muss es halt kritisch bewerten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was das Fazit bei vielen der Thesen sein wird. Dass
Das
man halt
mag
sagt, naja,
sein, ja.
da gehört halt auch irgendwie in gewisser Weise eine kritische Haltung zur Nutzung der Tools und dann so eine Ebene weitergedacht, wahrscheinlich auch eine gute didaktische Vermittlung. Also wenn Menschen beigebracht wird, diese Tools zu nutzen, dass man ihnen diese kritische Haltung halt einfach beibringen muss.
Ja, also das ist, glaube ich, schon immer noch ein Kern, wobei ich auch da immer wieder grüble, weil wir ja durchaus an einem Punkt angekommen sind, wo zumindest Studien nahelegen, dass KI viele Dinge besser kann als wir Menschen. Zum Beispiel argumentieren. Also KI argumentiere überzeugender als viele Menschen. Oder KI gibt zutreffendere Prognosen ab als Menschen. Und was hilft uns denn da das kritische Denken, wenn wir wissen, dass wir selbst nicht so gut sind wie die KI? Das beschäftigt mich tatsächlich sehr, weil in dem Moment, wo ich was Wichtiges mache und ich weiß, ich kann es nicht so gut wie jetzt beispielsweise du, bitte ich dich natürlich um Hilfe, glaube aber auch nicht, dass ich das Ergebnis wirklich beurteilen kann, weil ich mich ja darauf verlasse, dass du es besser kannst als ich. Und genau das gleiche Muster, das sehe ich bei der KI durchaus auch. Und das, also kommen wir nochmal beispielsweise jetzt wirklich auf den Bereich Schule, dann sind es ja diese Angstvorstellungen der Lehrkräfte gewesen, dass Schülerinnen und Schüler jetzt mit KI nur noch ihre Hausaufgaben machen, das heißt selber gar nicht mehr wissen, was da drin steht und die Lehrkräfte das auch gar nicht merken. Und ich würde sagen, das ist ein Szenario, was durchaus eingetroffen ist. Natürlich nicht in der Breite, aber es gibt etliche Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausaufgaben eben nicht mehr selber machen, weil sie gar keinen Sinn darin sehen. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig zur Dystopie passt, aber sie geben natürlich was ab, wobei sie normalerweise gedacht hätten. Wir wissen ja nun mal sehr, wie sehr man beim Schreiben denkt und lernt. Das kann man fast nicht verhindern. Und das tun sie jetzt nicht mehr. Und das tut stattdessen die KI für sie. Und das ist schon was, was sich jetzt so in den letzten Monaten einfach auch immer mehr herausgestellt hat und was ja auch die Bildungsinstitutionen immer mehr vor Entwicklungsaufgaben stellt.
Ja, ich glaube, wir sind da gerade in die Dystopie von eurer sechsten These gerutscht.
Ja, auch, genau, das hängt eng zusammen für mich, genau.
Genau. Also dann gehen wir doch mal dahin. Eure sechste These ist nämlich, erkenntnisgenerierendes Schreiben verändert sich. Und da geht es genau darum, dass halt gesagt wird, okay, wenn wir feststellen, dass KI-Tools tatsächlich besser darin sind, als wir, um zum Beispiel Dinge objektiv zu argumentieren oder große Datensätze zu durchdringen und zu analysieren. Also all diese Techniken, für die KI ja teilweise jetzt auch schon genutzt wird. So im Sinne von, wann, ja, wie du sagst, macht es eigentlich noch Sinn zu sagen, da bleibe ich aber kritisch, das mache ich lieber selbst. Oder wann ist auch der Punkt, wo wir die Leute auch nicht mehr dazu motiviert bekommen? Und in der Dystopie schreibt ihr, so epistemische Prozesse würden sich in sehr reduzierter Form nur noch entfalten in der Aufgabe, einen geeigneten Prompt für die KI zu formulieren, wenn das nicht in Zukunft auch von maschineller KI übernommen wird.
Ja.
Schreiben, um zu denken, wird dann eben überflüssig. Und das ist so ein bisschen, wenn du halt schon sagst, so ja, Schüler, so, das ist nochmal eine wichtige Distinktion. So, du hast gesagt, Schüler sehen keinen Sinn mehr darin, ihre
Ja.
Hausaufgaben selbst zu schreiben. Es ist nicht irgendwie, Schüler oder Schülerinnen sind zu faul, den Text selbst zu schreiben, sondern wirklich so im Sinne von, sie sehen keinen Sinn mehr darin. Das ist wirklich so was ganz Wichtiges, weil weil ich glaube, dann kommt auch eine Didaktik quasi an ihre Grenzen. Wenn man keinen Sinn vermitteln kann, warum
Genau.
wir das alles noch selbst machen können, dann
Genau.
wird es schwierig.
Genau, und das ist bei Hausaufgaben natürlich, liegt es ja einfach auf der Hand. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass da das Problem zuerst augenfällig wird. Ich weiß nicht, es ist schon lange her, aber ich habe irgendwann mal in einer Fachzeitschrift gelesen, dass Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Schulzeit Tausende von Texten schreiben, die von niemandem gelesen werden und mit denen nichts weiter passiert. Tausende. Also insofern stimmt das natürlich auch dann, dass das überflüssig ist. Und insofern ist es da ja auch naheliegend, dass Schülerinnen und Schüler dann sagen, warum soll ich es selber machen? Ich frage mich, und damit legt jetzt irgendwie diese These 6 mit den epistemischen Prozessen, legt da so ein bisschen den Finger in die Wunde. Irgendwie werden wir durch diese Entwicklung ja immer wieder darauf zurückgeworfen, uns zu fragen, was macht uns Menschen als Menschen eigentlich aus? Und ich gehe davon aus, dass unsere Denkfähigkeit uns als Menschen wichtig ist und dass wir denken wollen und dass wir uns entwickeln wollen. Deswegen glaube ich eigentlich, dass diese Dystopie zumindest nicht in der Breite der Gesellschaft eintreffen kann. Und ich glaube, das zeichnet sich auch nicht ab, weil ich würde fast vermuten, dass das die klugen Schülerinnen und Schüler sind, die diese Hausaufgaben nicht mehr machen, weil sie das Gefühl haben, ich lerne dabei nicht das, also ich verstehe nicht, was ich dabei lerne. Ja, aber das finde ich tatsächlich noch, also das beschäftigt mich sehr. Also wirklich diese Frage, wenn KI uns das alles abnehmen kann, tun wir Menschen es trotzdem aus einem inneren Bedürfnis heraus? Und wenn die Antwort ja wäre, gilt das wirklich für alle Menschen? Unabhängig von der Bildungsaspiration von Eltern, unabhängig vom sozialen Umfeld, oder schmeißt uns das als Gesellschaft durch einen verschärften Digital Divide nochmal in eine Form von Bildungsungerechtigkeit, die wir heute noch kaum antizipieren können.
Genau, irgendwie so, ja, also ich finde, Gerechtigkeit ist wirklich so ein Ding, was sich da dann auch aufdrängt, weil wenn du, genau wie du sagst, wenn man sagt, naja, vielleicht sind es vor allem die klügsten Schülerinnen und Schüler, die jetzt halt schon so relativ schnell den Sinn hinterfragen und sagen, naja, okay, aber was, ich lerne ja nichts dabei, dass dann halt genau so eine Schere aufgeht, das sind die Leute, die sich dann auch wieder stärker mit den Texten mit den Tools auseinandersetzen. Das sind aber eventuell auch Schülerinnen und Schüler aus Familien, die auch einen erleichterten Zugang zu diesen Tools haben. Also generell irgendwie schon, also die vielleicht wirklich eine Bezahlversion von einem KI-Tool haben, weil die Eltern irgendwie den Zugriff haben, im Gegensatz irgendwie zu einer anderen Familie, wo du halt noch auf der kostenlosen und damit nicht so leistungsfähigen Variante dieses KI-Tools arbeitest. Also da kommt dann so eine ganze Welle von Fragen mit rein.
Ja, wobei das hat sich für mich tatsächlich in den letzten Monaten deutlich geändert. Also mittlerweile kann man als ChatGPT-Kunde kostenfrei das leistungsfähigste Modell nutzen. Und bei Claude ist es auch so, dass ich kostenfrei das leistungsfähigste Modell nutzen kann. Ich habe halt nur nicht den gleichen Nutzungsumfang. Aber so diese Bildungsgerechtigkeitsfrage, die wirklich am Anfang sehr häufig gestellt wurde, können sich denn dann wirklich nur die besser Betuchten überhaupt irgendwie die wirklich guten Tools leisten? Ich würde sagen, zumindest in den letzten anderthalb Monaten gab es immer irgendwelche Wege, die man natürlich kennen muss, um auch die leistungsfähigsten Modelle kostenfrei zu nutzen. Das lief ja schon über Bing und so. Also insofern bin ich da mittlerweile fast optimistisch, weil es immer irgendwo Bestrebungen gibt, das auch zu ermöglichen. Vielleicht nicht immer bei den Tech-Riesen. Von OpenAI war das jetzt natürlich schon ein großer Wurf, da zu überlegen, dass sie das jetzt, dass sie das volle Funktionspotenzial zugänglich machen. Aber darauf würde ich mich zukünftig nicht verlassen. Aber dass es da irgendwen gibt, der versucht, diese Wege zu finden, da bin ich mittlerweile optimistisch.
Erst ist halt immer die Frage, quasi solange das Tool von einem letztlich gewinnorientierten Unternehmen
Ja,
entwickelt
genau,
wird, wird
natürlich.
immer irgendwann der Punkt kommen, an dem Zugänge kostenpflichtig werden.
Ja.
Und es ist aber immer, also das hatte mich tatsächlich auch verwundert, weil eigentlich ich dachte so, okay, das ist jetzt denen ihr Modell, dass sie immer sagen, naja gut, die letzte nicht ausentwickelte Variante, das ist quasi so unser Teaser und unser Appetitmacher auf das leistungsfähige Modell und dass sie jetzt halt wirklich sagen, okay, alle haben den Zugriff und der Funktionsumfang beschränkt sich, finde ich auch erstmal interessant. Es ist jetzt irgendwie, ich weiß, bei uns an der Uni Tübingen ist es jetzt so, dass in dem Microsoft Teams Zugang, der auch allen Studierenden zur Verfügung steht, ist es da Bard, ich glaube, die Bard KI eingebaut ist. Also die können jetzt auch alle Leute nutzen. Und da ist aber irgendwie so gerade gar nicht klar. Also die hat auch irgendwie so einen täglichen Nutzungscap. Und wir haben irgendwie herauszufinden versucht von unserer Univerwaltung, wo der eigentlich liegt und ob der für alle gleich ist. Also quasi ist es pro Person oder ist es so ein Gesamtnutzungsanfragen pro Tag? Und uns konnte das noch nicht mal mehr so richtig beantwortet werden.
Ja, verrückt, ne?
Also irgendwie weiß es niemand bei uns an der Uni gerade. Aber prinzipiell ist das schon mal so. Es gibt ein KI-Tool, das zumindest allen Studierenden und allen Lehrenden und generell allen Akteuren der Universität zur Verfügung steht. Und damit hat man schon mal so einen gemeinsamen Standard. Das ist eine gute Basis auf jeden Fall.
Ja, wunderbar.
Ja, also ich denke da auch viel drüber nach. Und ich bin so ein bisschen, ich gehörte irgendwie lange Zeit zu dieser Variante von Leuten, die sagten so, ja, wahrscheinlich werden sich schriftliche Aufgaben, sei es im schulischen oder im universitären Kontext, verändern. Und wahrscheinlich ist das auch gut so. Also, weil das, was du gesagt hast, mit Schüler und Schülerinnen schreiben zigtausende von Texten, die nicht gelesen werden, so ähnlich ist es ja auch in der typischen Unilaufbahn. So, du schreibst dann halt deine Hausarbeiten und die liest halt die eine Person, die dir die Note gibt und halt mal mehr oder weniger gründlich, je nachdem, an wen du da gerätst und was für einen Auslastungsschlüssel diese Person hat. Und dann schreibst du irgendwann deine Abschlussarbeit. Ja, aber also so sonderlich viel Feedback kriegt man darauf ja auch nicht.
Nee.
Also vielleicht müssen sich diese Texte verändern. Inzwischen bin ich aber so, wenn man diese Frage noch reinholt zu, naja, aber wenn KIs besser denken können als wir irgendwann, stellt sich dann vermehrt die Frage, ja, aber worin, also wohin verändern wir denn eigentlich diese ganzen Aufgaben? Und heißt das nicht wirklich, dass Schreiben irgendwann nicht mehr Teil dieser Aufgabe ist?
Ja, genau. Und das ist tatsächlich natürlich auch das, was mich dann sehr umtreibt. Also wenn wir davon ausgehen, dass hier an diesen Thesen und an dem, was wir gerade diskutieren, was dran ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass eine zunehmende Anzahl an Menschen KI beispielsweise so nutzt wie ich, im Gespräch Texte entstehen zu lassen. Und wenn wir auch davon ausgehen, dass nicht jeder Scheu davor hat, KI-generierte Texte dann auch einfach weiter zu verwenden, dann bedeutet es für mich, dass die Schriftlichkeit, das Buchstaben produzieren und rezipieren, dass das wirklich einfach sukzessive unwichtiger wird in der Gesellschaft. Also die ganzen Formen basaler Literalität sind einfach für anspruchsvolles Arbeiten, glaube ich, nicht mehr erforderlich zukünftig. Das halte ich zumindest für möglich. Und das treibt mich sehr um, weil wir, also ich meine, ich bin natürlich von Herzen Schreibwissenschaftlerin und Schreibdidaktikerin, auch wenn ich sagen muss, dass das leider aus meinem Leben so langsam verloren geht. Aber ich weiß ja selber, was Schreiben für ein hochwirksames Denk- und Lerninstrument ist. Und die Vorstellung, dass einfach kaum noch geschrieben und gelesen werden, ich nenne es jetzt mal muss, ohne das so zu meinen, und es deswegen auch nicht mehr getan wird, die beschäftigt mich sehr. Wie ist eine Gesellschaft, die eigentlich nicht mehr auf Literalität als Kulturtechnik baut? Also vielleicht ist es auch eine müßige Frage, aber glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es eine müßige Frage ist, weil nämlich das, worüber wir gerade gesprochen haben, die KI kann mir was abnehmen und sie macht es besser als ich. Das gilt ja jetzt schon, wenn man auf ChatGPT guckt, für den Großteil der Schülerinnen und Schüler. Also wir haben ja, wenn man so Benchmarks anguckt, dann sind diese KI-generierten Texte einfach auf der sprachlich-linguistischen Ebene einfach in der Regel besser als der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin. Also wie kriegen die Motivation, es selber zu machen, wenn sie wissen und dann in stundenlanger Denk- und Grübelarbeit selber zu machen, wenn sie wissen, dass sie das innerhalb von Sekunden generieren lassen können? Also wie sollen sie es lernen, wenn die Übungsanlässe wegfallen? Und wenn es keiner liest, merkt es auch keiner. Also das beschäftigt mich wirklich sehr, was sich so gesellschaftlich verändert, was diese Basiskompetenzen, welchen Stellenwert die in Zukunft haben werden, wie überhaupt Literalität, welchen Stellenwert das hat und ob Kulturtechniken wirklich diese Kulturtechniken dieselbe Bedeutung behalten werden.
Mhm, ja.
Was denkst du?
Ich bin auch, ich habe seitdem so ChatGPT aufkam und das so ein bisschen stellvertretend gesehen wurde, also diese Emergence von KI-Tools, habe ich mehrfach auch so im Uni-Kontext Gespräche mit Lehrenden geführt und öfter kam dabei raus so dieses, ich will jetzt von meinen Studierenden auch, dass die dass die sich so ein bisschen, dass die weg von diesem objektiven Stil gehen, weil dann kann ich den besser unterscheiden von ChatGPT gemachten Texten. Und immer wenn ich so ein Gespräch geführt habe, musste ich sehr in mich reingrinsen, weil das so ein Stilideal ist, den ich zum Beispiel, wenn ich Schreibworkshops mache, eigentlich so immer den Leuten auch erkläre, als so, das wäre eigentlich wünschenswert, so dass ihr selbst euch in eure wissenschaftlichen Texte einschreiben könnt, auch stilistisch. Und jetzt finde ich, ich finde es sehr lustig, dass jetzt auf einmal so gesagt wird, so, oh mein Gott, also so, ich weiß nicht, gerade so deutschsprachige Wissenschaftskultur hat über Jahrzehnte hinweg versucht, Texte uniform und gleichförmig zu machen, stilistisch gesehen. Und jetzt auf einmal kommt so dieses, oh Gott, wir müssen zurück zur Individualität, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie wir irgendwie uns noch abgrenzen können von Maschinen, die schreiben. Vielleicht geht es in die Richtung, weil das ist etwas, aber also auch das ist halt die Sache, so wahrscheinlich wird uns die Technik auch da überholen. Aber momentan habe ich schon noch das Gefühl, dass so KI-Tool geschriebene Texte sehr, sehr gleichförmig sind. Also es gibt so Formulierungen, woran man sie irgendwie erkennen kann, gerade bei deutschsprachigen Texten, also wenn sie auch übersetzt werden, wo ich mir immer denke, so ja, aber so würden meine Studierenden irgendwie wahrscheinlich eher nicht schreiben. Das wird sich aber wahrscheinlich auch noch mal verändern, wenn die besser werden. So, aber gerade so in diesem Bereich kreatives Schreiben, sich selbst ausdrücken, da finde ich, sehe ich gerade noch Potenzial. Und eigentlich freue ich mich, dass auch in diesem Bereich des wissenschaftlichen Schreibens das jetzt so vielleicht aus der Not heraus an Interesse gewinnt bei Lehrenden.
Ich finde das total spannend, weil das habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Das wäre ja quasi ein Revival der individuellen Schreibstimme, ein Revival der Sichtbarkeit des Autors in seinen wissenschaftlichen Texten. Das würde ich natürlich sehr begrüßen. Also was heißt Revival? Aber es war ja oft eher so ein Tabu fast, ne? Sich zu zeigen mit Ich-Tabu und sowas kann man das ja fast in einen Topf werfen. Und ja, eine wichtige schreibdidaktische Aufgabe, diesen Zusammenhang zwischen meinem Text und mir als Schreiberin und Schreiber hervorzuheben. Ich muss nur dann auch schmunzeln, weil ich würde nicht glauben, dass die KI nicht auch das simulieren kann. Das hängt dann ja wiederum so ein bisschen vom Prompting ab. Also, wie viele Beispieltexte gebe ich rein? Du hast ja vorhin gefragt, ob ich mit diesen Custom-GPTs schon gearbeitet habe. Ich könnte ja einfach, keine Ahnung, 10 Publikationen von einem Wissenschaftler mit reinpacken als im Sinne eines Few-Shot-Prompts, also als Beispiele, die ich in den Prompt mit eingebe. Und dann würde natürlich auch diese Art zu schreiben etwas stärker, es klappt noch nicht ganz, das weiß ich, aber etwas stärker imitiert werden. Und ich glaube, dieser andere Punkt, den du gesagt hast, ja, so würden Studis nicht schreiben. Ich glaube, also ich nehme an, dir geht es auch so, man liest doch oft Texte und denkt, also das könnte KI sein. Aber das hängt dann ja vielleicht auch wieder an den Überarbeitungsfähigkeiten, die noch einfach erforderlich sind. Und das heißt, ich glaube, wer wirklich eine geringe Schreibkompetenz hat oder keinen Bock, sich mit den Texten auseinanderzusetzen, der kann im Studium überhaupt noch nicht darauf zählen, aber in der Schule eben schon. Und das macht so ein bisschen so einen Unterschied, wobei eben in der Schule, dadurch, dass die Texte oft besser sind, natürlich möglicherweise ein Leistungsunterschied auffallen kann. Also die Lehrerinnen und Lehrer wissen ja in etwa, wie Schülerinnen und Schüler so schreiben. Genau.
Ja, genau. Aber da kommt dann wieder dieses Ding mit der Uniformität, das du schon erwähnt hast, mit es sind so viele Texte, einzelne Lehrkräfte können die gar nicht alle lesen. Es ist halt so,
Genau.
je weniger Zeit man hat, einen Text zu lesen, umso weniger fällt einem das natürlich auch auf. Das gilt ja auch für den Unibereich. Wenn man halt Texte nur überfliegt und darauf abklopft, sind so die wichtigsten Fakten, die wichtigsten Quellen und die wichtigsten Schlüsse da. Dann fallen einem kleinere stilistische Sachen nicht auf. Und auf dem Level sind wir ja definitiv. Also
Ja, genau.
KI-geschriebene Texte sind kein Nonsens mehr, sondern so, man muss halt schon präzise lesen und dann fallen einem so typische Formulierungen auf. Dafür muss man sich aber auch mit den jeweiligen Tools ein bisschen auskennen. Also
Ja.
so, wenn man das nicht kennt, dann hat man es natürlich auch schwieriger. Ich finde aber immer, also wenn ich momentan noch höre, wenn ich momentan Menschen höre, die mir sagen, ich kann nicht mehr unterscheiden zwischen KI-Texten und Texten von meinen Studierenden ohne KI, denke ich mir aktuell immer noch ein bisschen, dann habt ihr euch vielleicht auch noch nicht sonderlich mit den KI-Tools auseinandergesetzt.
Ja, das kann sein. Aber weißt du, was mich umtreibt? Und damit sind wir eigentlich so ein bisschen bei der These, viel Sprache wird vereinheitlicht und standardisiert. Du hast ja vorhin zu Recht gesagt, man erkennt KI-generierte Texte zum Beispiel an der Häufigkeit bestimmter Wörter, die einfach in der deutschen Sprache sehr viel seltener sind. Das war ja so stark im Diskurs über irgendwelche asiatischen Texte. Da wurde, glaube ich, in China mal eine Studie gemacht, wie oft bestimmte Wörter vorkommen, die KI-spezifisch sind. Und dann wurde aber daraus abgeleitet, die müssen auch KI-generiert worden sein. Ich frage mich aber, ob Menschen, die wie ich beispielsweise wöchentlich mehrere Stunden mit einer KI sprechen, nicht auch wieder in ihrem Wortschatz durch, also sicherlich werden sie das, also sicherlich werde ich in meiner Art zu kommunizieren und in meinem Wortschatz und in meiner Art zu schreiben auch durch die KI wieder beeinflusst. Und vielleicht hat sie nun mal, nutzt sie Wörter, die eigentlich bei mir eher im passiven Wortschatz sind und dadurch, dass ich sie aber jetzt wieder oft höre, kommen Sie vielleicht auch wieder in meinen aktiven Wortschatz. Also, und insofern passiert, ich glaube, da sind wir noch nicht. Also, ich denke schon, wenn du sagst, du siehst einen Text und denkst, der ist jetzt wahrscheinlich KI-generiert, dann bist du da wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, das wird auch nicht lange so sein, weil wir natürlich davon ausgehen müssen, dass wir eine wechselseitige Beeinflussung haben und eben auch durch das Kommunikationsverhalten der KI beeinflusst werden.
Ich glaube ich sofort. Also ich denke auch, es geht schon so ein bisschen rein. Also, dass dann quasi so KI-generierte Texte, die kursieren ja auch, also Beispiele davon, so wie sieht
Ja.
so eine typische Formulierung aus. Und natürlich ist es so, dass wann immer man in ein neues, in eine neue Wissenschafts- oder eine neue Wissenscommunity kommt, das kann auch noch die schulische Community sein, wenn man von der Mittelstufe in die Oberstufe kommt oder, dass man ja erstmal Schreiben so durch Imitation lernt. Man guckt sich
Ja.
Texte an, die man so vorgesetzt bekommt und dann versucht man, die zu imitieren. So geht es ja fast jedem, der irgendwie an die Uni kommt und der nicht sofort im ersten Semester sagt, okay, ich belege jetzt mal proaktiv irgendwie einen Schreibkurs. Dann
Ja.
imitiert man halt genau den Stil, den man vorgesetzt bekommt. Und je mehr KI-Texte generell im Umlauf sind und kursieren, seien sie jetzt markiert oder nicht markiert, dann umso eher wird es auch sein, dass das dann halt ins Wording reingeht. Also diese Dystopie, die ihr in dieser These 4 formuliert, dass halt am Ende alles ein einziges Sprachpattern ist. Diese Dystopie sehe ich tatsächlich. Also über die denke ich relativ viel nach. Vor der habe ich so ein bisschen, ja, vielleicht nicht Angst, aber einen gehörigen Respekt. Dazu gibt es, das haben wir in einer unserer letzten Episoden besprochen. Ich hatte neulich ein Paper gelesen, wo es so ein bisschen um die Prognose zu Trainingsdaten für Large Language Models ging. Und in diesem Paper quasi ausgerechnet wurde, wann geht der Menschheit eigentlich qualitativer, menschgemachter Text aus, wenn der Datenhunger von LLMs quasi so ansteigt, wie er jetzt bisher angestiegen ist. Und das ist relativ bald. Also so im Sinne von so 2030, 2032, je nach Modell. Und dann wurden in diesem Paper drei verschiedene Lösungswege skizziert. Einer dieser Lösungswege war, man weicht halt auf die nächste Qualitätsstufe aus, also quasi so Social Media und Messenger-Texte, alles, was Menschen halt so jetzt auch nicht zwingend in schriftsprachlicher Form produzieren. Dann zweite Variante war, man weicht auf Video, Musik, also gesprochenen Text aus und lässt das quasi verschriftlichen. Und die dritte Variante war, man lässt KIs Texte generieren, die dann zum Training von KIs verwendet werden. Und da wurde ja, da gibt es ja schon Tests und dann wurde ja irgendwie gezeigt, wie stark dann sich die Qualität von LLMs ja auch wieder verschlechtert, wenn die quasi nur so KI-Texte reingegeben bekommen. Und ja, also das, ich fand das ein super spannendes Paper, so im Sinne von so, uns gehen die Daten aus, die wir brauchen für diese Modelle.
Wobei ich mich auch frage, ich habe keine Ahnung, muss ich sagen, von diesen, von dieser Thematik, aber was ich jetzt ja in den letzten Monaten noch mitbekommen habe, ist, dass so kleine Sprachmodelle, die wirklich ganz spezifisch für bestimmte Zwecke programmiert werden und die dementsprechend auch nicht so datenhungrig sind, dass ja auch die immer besser werden. Und auch das, was du eingangs gesagt hast, irgendwann gehen uns Menschen die Ressourcen aus. Also diese exponentielle Entwicklung wird nicht so bleiben. Irgendwann kommt die Schwelle. Ja. Aber da momentan so viel Geld da reinfließt und so viele kluge Menschen überall auf der Welt daran arbeiten, vielleicht finden sie immer wieder Wege, wie dann mit weniger Ressourcenverbrauch Dinge besser gemacht werden können. Also ich glaube auch nicht an ein unendliches Wachstum, das will ich damit nicht suggerieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es Problemlösungsansätze gibt für diese Trainingsdatensache.
Ja, also ich glaube auch, also irgendwann wird der Punkt kommen, wo die Architektur dieser Modelle sich wieder verändern wird.
Ja, genau,
Wo wir dann
genau.
nicht mehr über Large Language Models, sondern über irgendwas ganz anderes sprechen werden.
Ja.
Also ich habe auch keine Ahnung von Informatik. Also ich habe keine Vorstellung, was das sein könnte. Aber ich glaube, wir sind jetzt momentan halt so an so einem Punkt, an dem eine neue Technologie materialisiert wurde und verwendbar ist. Aber das ist so ein bisschen der Vergleich von, okay, wir haben jetzt irgendwie gelernt, dass man halt Kohle verbrennen kann, um irgendwie Wärme zu generieren. Und so davon müssen wir relativ schnell wieder wegkommen,
Ja.
weil ist halt nicht effizient. Das kann sehr, sehr gut sein. Ja, also irgendwie dieses, ich finde aber irgendwie, also wenn ich so Sachen halt lese, ich finde irgendwie kein gutes Gegenargument dafür, warum nicht genau das passieren wird mit Sprache, also dass Sprache sich immer mehr vereinheitlichen wird. Vielleicht ist irgendwie die Hoffnung, vielleicht kann man die Hoffnung irgendwie gerade in so Kreativschaffende legen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass gerade halt bei Autorinnen und Autoren, aber auch bei Künstlern, wenn wir über bildgenerierende KI, videogenerierende KI sprechen, ja gerade irgendwie schon auch so ein bisschen ein Technologie-Kulturkampf im Brand ist, weil es ja da wirklich um die Sicherung der eigenen Existenz geht. Und vielleicht Kreative gerade vor allem halt irgendwie so die Speerspitze bilden werden, halt noch genuin menscherdachte Inhalte zu erarbeiten, die sich dann halt auch absetzen von KI. Aber gerade dem Bildungs- und Wissenschaftsbereich, muss ich sagen, traue ich nicht so richtig zu, da irgendwie etwas entgegenzuhalten.
Genau, und das ist nämlich was, was ich noch dazu ganz wichtigen Gedanken finde. Ich fürchte, da kommt es auf die Domäne an. Weil wenn ich jetzt grundsätzlich auf die These gucke, Sprache wird vereinheitlicht und standardisiert, dann glaube ich das nicht. Denn Sprache ist immer ein Distinktions- und ein gemeinschaftsbildendes Mittel. Das heißt, wir sprechen ja beispielsweise Dialekt, damit wir merken, wir kommen aus derselben Region und eine gewisse soziale Nähe ausdrücken wollen. Wir schreiben auf eine bestimmte Weise, weil wir zu einer Community gehören. Und ich glaube, dass insofern so eine ganze, also eine vollständige Vereinheitlichung und Standardisierung eigentlich nicht passieren wird, weil ich glaube, dass Sprache und Menschsein und Sozialsein zu eng verwoben ist, als dass alles eins werden kann. Deswegen bin ich da so ein bisschen optimistischer. Aber
Ja.
natürlich hast du vollkommen recht, dass das ja durchaus ein Muster ist, was wir in der Wissenschaft, also mit dem Schwung eigentlich aus der empirischen Forschung und aus dieser stark vereinheitlichten Paper-Struktur und aus dem US-amerikanischen Diskurs, was wir dann im wissenschaftlichen Schreiben auf Deutsch ja durchaus immer stärker beobachten konnten. Aber ja auch nicht in allen Fachrichtungen. Dann gibt es eben beispielsweise die Philosophen, die sagen, Pustekuchen, ich brauche keine Fragestellung, ich muss nicht mal sagen, was ich vorhabe. Ich mache die Sachen so, wie ich sie sinnvoll finde und zeige, dass ich gut denken kann. Und das klappt auch, ne? Also, und das ist genau das, was ich meine. Sie schaffen sich dadurch ihre Sprachinsel, die Einheit, die anders ist als andere Sprachinseln, und dadurch zeigen sie aber, wer sie sind und was sie können und was sie tun. Deswegen bin ich ein bisschen optimistisch. Also, genau.
Ja, du hast völlig recht. Ich glaube, domänenspezifisch könnte eine Lösung sein. Ich habe nur das Gefühl, dass, glaube ich, so insgesamt, wenn man so
Ja.
den deutschsprachigen Bildungsbereich betrachten wird, glaube ich, sich viel, viel mehr noch vereinheitlichen wird. Die Frage, ob das dann auch quasi zu so einer Mittelmäßigkeit der Sprache führt, da wäre ich auch noch, also das würde ich mir nicht zutrauen, jetzt eine Prognose abzugeben.
Nee.
So, vielleicht auch nicht. So, die
Ja.
Modelle entwickeln sich weiter. Das ist wirklich so, das ist dann auch so ein Glaskugelding auch jetzt noch.
Ja.
Lass uns doch noch mal mit Blick auf die Zeit. Ich würde wirklich, du hast gemeint, du würdest gerne noch über Texte werden fluide sprechen. Und da haben wir auch schon so, das haben wir schon ein bisschen gestriffen.
Ja.
Und ich würde gerne noch auf das quasi Autorsein kommen. Die beiden hätte ich gerne noch drin. Lass doch mal zu Texte werden fluide gehen. Denn irgendwo zwischendrin, aber das war auch schon vor so 10, 15 Minuten, hatte ich irgendwie den Gedanken, vielleicht ist das ja eine Lösung dafür, zu sagen, so dieser Schreibbegriff und generell die Funktion des Schreibens verändern sich. Dass man das nutzen könnte, um zu sagen, naja, gut, Schreiben ist halt ein Denkwerkzeug, immer noch und ein wichtiges Denkwerkzeug. Davon sind wir ja als SchreibdidaktikerInnen überzeugt. Aber vielleicht muss nicht mehr zwingend ein schriftlicher Text rauskommen oder vielleicht verändert sich der Produktionsprozess halt entsprechend. Also bei Texte werden fluide, sagt er ja quasi, so, das betrifft ja eigentlich beide Ebenen, sowohl die Rezeption von Texten als auch die Produktion von Texten. Und das ist eben genau dieses so, so, naja, wenn du auch, wie du sagst, so, du sprichst mit deiner KI inzwischen und das kannst du dir ja aber zum Beispiel sicherlich dann auch in perfekt aufgeschriebenem schriftlichen Text ausgeben lassen, wenn du möchtest, die Ergebnisse.
Genau, es ist sogar immer da. Das ist, ich lasse es mir nicht nur ausgeben, sondern es wird ja die ganze Zeit fortlaufend mit transkribiert. Aber diesen Text, den gucke ich mir im Zweifel nicht mal an. Den brauche ich ja gar nicht, weil das, was für mich der Text ist, der ist da. Ich weiß, dass er da ist, aber ich brauche ihn nicht, weil ich ihn jederzeit auf eine Weise rezipieren kann und weiter produzieren kann, wie es gerade zu meiner Situation, meinem Kontext und meinen Zielen passt.
Ja. Und das ist sowas, das genau das habt ihr ja in eurer Utopie formuliert. Also so, das habe ich mir markiert, habe daneben geschrieben, noch nicht bewertbar, aber etwas, was ich super wünschenswert fände. Ihr habt nämlich geschrieben, Erkenntnisse werden nicht mehr in fixierter Form rezipiert, sondern von einer KI angepasst an die Interessen und Vorkenntnisse der AdressatInnen ausgegeben, jederzeit auf Wunsch mündlich, schriftlich, grafisch, multimodal. Das ist was, das ist wirklich so, das ist für mich so Zukunft, so eine Zukunftsvorstellung, so wenn ich mir vorstelle, wie sieht so die Hyperinformationsgesellschaft der Zukunft aus, dass ich ein Infobit vor mir habe und sagen kann, stell mir das bitte als Flowchart oder als visualisierte Information dar. Und dann wird ein Textstück oder ein Audiopiece umgebaut in eine Grafik. Das wäre ein ganz, ganz fantastischer Gedanke und ich glaube, da kommt quasi so, das wäre für mich so die Hoffnung von, das ist vielleicht die Zukunft einer Didaktik, dass wir quasi Menschen einerseits beibringen müssen, wie bedienen sie diese Tools, aber natürlich auch Bewertungsprozesse treffen im Sinne von, wie können die Informationen, die ich hier gerade habe, wie können die am besten ausgegeben werden? Also, dass die Menschen noch die Entscheidung treffen, in was für einer Form es ausgegeben wird. Also, dass irgendwie vielleicht nicht komplett automatisiert abläuft und nur noch die KI bewertet, in was für einer Variante es ausgegeben wird.
Aber ich glaube, dass der Zug ist schon abgefahren. Also,
Ja.
wenn ich das mal so sagen darf. Ich weiß nicht, ob du Perplexity beispielsweise kennst oder ob du
Ja.
mitbekommen hast, was auf der Google I.O. Entwicklerkonferenz bekannt gegeben wurde, wie zukünftig recherchiert wird. Zukünftig gebe ich eben meine Frage ein oder auch bei Perplexity, ich gebe ein, was ich wissen will und ich kriege eine personalisierte Antwort und kann auf Wunsch in die ursprünglichen Quellen gucken. Die Kollegin Isabella Buck, die ja auch bei dem Papier mitgeschrieben hat, hat mal mit mir drüber gesprochen und die hat sich mit dem Gedanken sehr stark beschäftigt, dass das ja auch bedeutet, dass wir zukünftig eigentlich nicht mehr in wirklich, wirklich Homepages brauchen. Also diese Fluidität,
Ja.
die ist schon da. Und zwar absolut. Wenn ich ein Paper, also welches Paper lese ich denn heute noch von Anfang bis Ende? Das ist mir peinlich und unangenehm. Aber faktisch ist es so, dass ich das tatsächlich jetzt schon nicht mehr so intensiv tue, wie ich das mal getan habe. Und das heißt, wir sind ja schon in der Situation, dass ich mir interessensgeleitet erklären lassen kann, und zwar auf einem Niveau, wie es gerade für meine kognitive Aufmerksamkeit in irgendeiner Form zuträglich ist, was ich genau wissen will. Und da sind wir schon. Und deswegen glaube ich, sind wir da auch schon nicht mehr an dem Punkt, dass ich als Autor entscheide, wie was ausgegeben wird, sondern der Algorithmus, jetzt beispielsweise bei Perplexity, entscheidet eben, dass das im Sinne des Rezipienten gemacht wird, so wie er sich das durch seine Eingabe, durch seine Frage wünscht. Und das finde ich total interessant, weil ich finde, in dieser These sind wir so unfassbar viel weiter gekommen in diesem Jahr seit der Publikation, wie ich das nicht erwartet hätte.
Ja, du hast natürlich völlig recht, das passiert schon. Also genau mit Perplexity arbeite ich auch. Das ist eigentlich sogar das Tool, eben weil Perplexity Quellen angibt, dass ich jetzt ganz oft zum Beispiel halt, also ich habe immer gesagt, benutzt lieber Perplexity als ChatGPT 3.5 zum Beispiel. Inzwischen muss ich sagen, so bei, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wie Perplexity teilweise so auch an seine Trainingsdaten gekommen ist und so.
Nee, habe ich
Also
nicht mitbekommen. Spannend.
die haben unter anderem halt Twitter ausgelesen. Also ich weiß nicht, ob es Twitter, als es noch Twitter war oder ob es schon X war.
Oh,
Und
wow.
die haben, damit sie überhaupt Zugriff auf die API bekommen haben, haben sie sich als non-kommerzielles Forschungsunternehmen ausgegeben.
Wunderbar.
Und das hat irgendwie der CEO von Perplexity auch einfach ganz freimütig in so einem Podcast erzählt. Also auch so überhaupt kein Unrechtsbewusstsein dabei und so. Aber das geht wieder in eine andere Richtung. Das geht wieder eher so in diese
Aber spannend,
so
sehr spannend.
ethische
Ja,
Bewertung des
ja,
Ganzen.
ja.
Aber ja, genau, also ja, nutze ich auch und du hast recht. So, ich vertraue dann auch irgendwie erstmal so dieser Auswahl. Ich checke die Auswahl noch, also ich
Ich
übernehme da
auch,
nicht
meist
einfach was, sondern
oft. Nicht immer, aber oft, ja.
Genau, also so ich lese die Quellen dann, also klicke mich da mal rein, aber ich mache jetzt auch nicht so eine Backward-Recherche, dass ich gucke so, ah ja, okay, auf was für eine Quelle bin ich denn hier eigentlich gekommen? Ich gucke mir mal andere Sachen dieser Seite an. Ich gucke dann halt einfach nur, okay, ist das eine wissenschaftliche Seite? Ist das ein News-Outlet? Ist es
Ja.
ein, ja, also finde ich ein Impressum, aber so sehr,
Ja.
sehr oberflächlich. Würdest du sagen, das ist ja, also, wenn du sagst, das ist schon so viel weitergekommen, als ihr es vor einem Jahr für möglich gehalten hättet, geht es dann eher in die utopische oder die dystopische Richtung? Weil in der Dystopie formuliert er ja unter anderem so die Befürchtung, dass wissenschaftliche Erkenntnisdarstellungen halt eben auch an Qualität verlieren in allen Bereichen. Weil
Ja.
man halt sagt, okay, ja, ach mein Gott, ist doch egal, wie es dargestellt ist, passt schon so, wie es mir vorgeschlagen wird von der KI.
Also eher in die dystopische, also ja, beides. Nee, beides, aber durchaus auch in die dystopische Richtung, weil ich das absolut nicht sinnvoll finde, mich mit Texten nicht intensiv auseinanderzusetzen, sondern sie mir kurz interessengeleitet zusammenfassen zu lassen, beispielsweise. Da sind wir ja, also Wissenschaft ist nun mal komplex. Deswegen ist sie Wissenschaft. Und Komplexität bildet sich ja in diesen Texten ab, die einem ja als Leser auch einfach was abverlangen. Das liegt ja im Wesen der Wissenschaft. Und die KI sorgt ja im Prinzip dafür, dass ich mich nicht anstrengen muss. Und wenn ich mich nicht anstrenge, kriege ich natürlich nicht die Komplexität mit. Und das ist natürlich immer eine Verfälschung. Und insofern bin ich da eigentlich tatsächlich eher pessimistisch. Und so sehr ich die Arbeitsweise mit Perplexity schätze, so sehr bin ich da dann eigentlich auch selbstkritisch, dass ich wirklich gut gucken muss, wofür ich es denn verwende und wofür nicht. Also ich nutze es oft so in der Phase, die wir jetzt früher Einlesen genannt hätten, wofür man auch Wikipedia nutzen kann oder auch Google einfach mal so nutzen kann, weil es noch nicht darum geht, valides Wissen zu haben. Und da finde ich Perplexity wirklich wunderbar. Oder wenn ich zu irgendwas so grobes Halbwissen habe und einfach wissen will, bin ich da so halbwegs auf dem richtigen Zug. Und dafür finde ich es auch wunderbar. Aber wenn es jetzt wissenschaftlich anspruchsvoll wäre, ich finde schon, dass das verlockend sein kann. Aber ich bin dann, also das sehe ich doch eher sehr, sehr pessimistisch, dystopisch.
Also, so ein bisschen so zusammengefasst: KI-Tools ermöglichen uns relativ schnell mit einem sehr geringen Aufwand über komplexe Sachverhalte zu sprechen und so einen Einblick in diese zu bekommen. Aber sie verhindern eventuell sogar, dass wir diese komplexen Sachverhalte halt auf einem Level durchdringen, das halt eigentlich unserer Definition von guter wissenschaftlicher Praxis entsprechen würde.
Ja,
Ja,
genau.
also ich glaube, das sehe ich. Das ist halt eben genau dieses Ding von, es gibt doch immer dieses ganz typische Schaubild von, wenn man in eine Wissensgemeinschaft geht, so
Ja.
dieser fallende und dann wieder ansteigende Graph von ganz am Anfang denkt man, man weiß gar nichts. Nach einem kurzen Moment denkt man, man hat es total durchdrungen. Nach noch intensiverer Beschäftigung ist man wieder auf dem Level von, oh Gott, ich habe gar nichts verstanden. Und dann zum Schluss kommt so eine langsam ansteigende Kurve von, okay, langsam blicke ich durch. Und irgendwie habe ich das Gefühl so, dass dieses fast schon diese mimisierte Visualisierung sich verändern wird, weil man irgendwie sagt, oh ja, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich gebe ein paar Suchworte ein und dann habe ich sehr, sehr schnell Verständnis davon und dann reicht's aber auch. So. Weil irgendwie die Benutzung der Tools, also von der technischen Handhabung her, es auch gar nicht nahelegt, noch tiefer in ein Thema einzusteigen, weil es halt alles dieses Häppchen generierende
Ja.
Informationen sind sehr, sehr schnell da, aber man muss sie sich gar nicht mehr zusammensuchen, sondern man kriegt sie halt frei Haus geliefert. Ja.
Ja.
Dieses Beispiel führt, glaube ich, dann vielleicht zum Abschluss, wenn du die Zeit
Ja,
noch hast,
gerne, gerne.
gut zu der These mit dem Autor und Autorin sein verändert sich. Weil das finde ich, persönlich, also das finde ich halt auch spannend, so, also das fand ich auch eine eurer spannendsten Thesen. Und ich finde, das betrifft so alle Bereiche, also quasi auch so, ja, so, da geht es ja jetzt auch so um den Produktionsaufwand ein bisschen und über das ganze System von ab wann darf man sich eigentlich Autor oder Autorin nennen. Ihr habt in der Dystopia geschrieben, mit fehlender Regulierung geht eine Auflösung von Verantwortung für den eigenen Text einher. Und ihr bezieht das unter anderem auf eben so Verfahren zur Qualitätssicherung in der Wissenschaft werden abgeschafft, weil man sie gar nicht mehr braucht, weil die KI weiß es ja irgendwie eh besser. Und dann halt damit auch so Veröffentlichungen gehen immer mehr durch. Und ich finde, ich habe irgendwie ich habe im letzten halben Jahr so viele Beispiele mitbekommen aus dem wissenschaftlichen Bereich, aus dem nicht wissenschaftlichen Bereich, wo man genau das schon sieht. Neulich jetzt erst habe ich letzte Woche gelesen irgendwie, dass so eine Familie vergiftet wurde, weil sie sich so einen Pilzratgeber von Amazon gekauft haben, der halt komplett KI generiert
Oh,
war und
krass.
daraufhin dann quasi die Pilze nach diesem Pilzratgeber gepflückt haben,
Oh
gesammelt
Gott.
haben und dann alle im Krankenhaus gelandet sind.
Ja.
Und dann sich rausstellte, okay, also keinerlei Hinweis auf der Amazon Page, dass das ein KI-generiertes Buch ist, keinerlei Qualitätskontrolle. Also so, da sieht man es in dem Bereich. Ich höre es aus der Kinder- und Jugendliteratur, was ich auch ja, das habe ich ja schwerpunktmäßig studiert, höre ich es ganz krass, dass super viele Leute so auch so Self-Publishing-Märkte überschwemmen mit billigst produziertesten Kinderbüchern. Also dann so eine Mischung aus Illustration und Text. Und ich kenne auch schon Beispiele im wissenschaftlichen Bereich. Hast du das mitbekommen mit diesem Biologie, Journal, dieses peer-reviewte Biologie-Journal, wo dann KI-generierte Illustrationen es bis in das Published Journal geschafft haben.
Nee, ich habe viele Fälle mitbekommen, aber jetzt Biologie und nee, das nicht.
Das war mit so einer mit so einer Ratte mit so einem sehr, sehr riesigen Penis.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Okay, also die Geschichte ist, da hat wohl die Person so Stand-in-Visualisierung erstmal generieren lassen, so als, die packe ich jetzt mal hier rein, damit ich weiß, wie viel Platz die verbrauchen, und hat dann irgendwie vor dem eigentlichen Einreichen es nicht mehr geschafft, die auszutauschen oder einfach vergessen, die auszutauschen, und dann waren das halt so Modellzeichnungen mit absoluten Nonsens-Beschriftungen, also so an der Ratte stand halt Rat, das war noch richtig, aber dann an dem überdimensionierten Penis dieser Ratte stand dann halt irgendwie dick als Beschriftung, aber auch falsch geschrieben. Naja, und niemandem ist das aufgefallen und das war ein peer-reviewedes Journal und das ist durch alle Stufen durchgegangen und dann kamen halt so Sachen wie, dass die Peer-Reviewer gesagt haben, naja, meine Aufgabe ist ja nur die Bewertung des schriftlichen Textes. Die Grafiken habe ich mir gar
Ja,
nicht
wunderbar.
angesehen.
Aber genau das, also das ist eins der Beispiele, wo ich auch Studien mitbekommen habe, die gesagt haben, dass so ein Peer Review im Vergleich von KI und Mensch oft von der KI auch gut ist. Oder zumindest qualitativ wirklich mithalten kann. Und das macht einem doch totale Angst, wenn das doch unser, also und deswegen bin ich davon überzeugt. Also das kennt man ja auch, man soll was reviewen, das ist Arbeit. Man hat diese Arbeitszeit oft nicht unbedingt so leicht. Man schiebt es auf und dann ist es schwierig. Und wer dann nicht das Gefühl hat, dass seine Eigenleistung in irgendeiner Form wertvoll oder nützlich ist, der greift dann vielleicht für sein Gutachten auch zu KI. Und dann sind wir natürlich wirklich in diesem absolut absurden Kreislauf, wo die Texte von der KI geschrieben werden, die Gutachter, die Texte durch KI begutachten lassen und ja, die Leser lassen sich dann die Texte nur noch durch KI zusammenfassen.
Ja, genau. So dieser Prozess von eigentlich können wir es uns dann sparen. So. Es ist so ein bisschen diese Sache, so eigentlich, ich bin eigentlich ein ganz, ganz großer Fan von so Gateless Writing, also dass es nicht viele Gatekeeper gibt in vielen Bereichen und auch vor allem auch im kreativen Bereich und so. Und jetzt sehe ich aber halt gleichzeitig, was für ein absoluter Müll da halt produziert wird. Und ganz klar, dieser Müll wurde auch schon vorher produziert. Also so auch vor KI-Tools gab es wahnsinnig schlechte Texte, die Menschen irgendwo geself-published haben und auch gegen Geld verkaufen. Und das gab es auch schon im wissenschaftlichen Bereich. Also so Predatory Journals, wo man dann irgendwie Geld dafür zahlt, dass man irgendwo abgedruckt wird, damit man das in seine Vita schreibt, das gibt es ja auch nicht erst seit 2 Jahren. Aber der Aufwand wird halt jetzt noch viel einfacher. Und man merkt halt, in all diesen Bereichen gibt es halt eine absolute Schwemme.
Ja.
Und es wird irgendwie, also das ist was, was ich sehe, es wird immer schwieriger zu identifizieren, wer überhaupt quasi sich noch Mühe gibt dabei.
Ja.
Völlig unabhängig davon, ob KI-Tools genutzt werden oder nicht. Und
Ja.
das geht dann ja auch einher, also im schlimmsten Fall halt mit so einer pessimistischen Einstellung gegenüber Schrift und Texten.
Ja, ist ja auch kein Wunder. Also wenn man das Gefühl hat, irgendwie ohne Eigenleistung was herstellen zu können, dass das dann keinen Wert hat in der eigenen Wahrnehmung, liegt ja nahe.
Ja, also ja, genau, sowohl bei den Produzierenden von Texten aller Art,
Genau, genau.
gerade auch bei den Menschen, die vielleicht damit Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt verdienen möchten, aber auch halt auch bei den Konsumierenden, bei den Rezipientinnen, die dann halt irgendwann vielleicht auch sagen, so, ach du meine Güte, das ist alles nur noch kompletter Schrott.
Ja.
Das kann ja auch dazu führen, dass man sich von einem Medium abwendet.
Ja, genau, allerdings.
Ja, also. Das, ja, ich weiß es nicht. Gleichzeitig überlege ich mir aber halt auch irgendwie so, vielleicht ist es auch momentan so ein Ding von, ich glaube, meine Kanäle sind so aufgestellt, wie ich an meine Informationen komme, wenn ich sowas mitbekomme über so News-Sachen, dass ich eher die negativen Fälle mitbekomme, weil Leute sich darüber aufregen und sagen, ah, hier ist wieder irgendwie so ein kleinerer oder größerer Skandal oder sich darüber lustig machen und ich eventuell auch einfach so positive Sachen überhaupt nicht mitbekomme. Also quasi, wo vielleicht KI-Tools Menschen geholfen haben, zu Autorinnen oder Autoren zu werden, die das vorher nicht konnten. Ich wette, die gibt es auch, aber ich krieg sie nicht so richtig mit.
Also ich kriege die auch nicht mit, aber ich würde auch jetzt gerne nochmal auf diese positive Seite gucken, auch schon alleine zum Ende hin. Weil
Ja.
tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal drauf gucke, was mir KI bringt, dann ist es eine Entlastung an den Stellen, an denen mir Schreiben schwerfällt. Also wo ich sonst prokrastiniere, wo ich sonst grüble, wo ich sonst auch am Schreiben und durch das Schreiben leide. Und jetzt bin ich ja nun mal eine recht versierte Schreiberin und schreibe auch recht viel. Und wenn ich jetzt aber wieder an die Menschen denke, um die es uns hier geht, dass mehr Menschen Autorin oder Autor werden können, dann glaube ich, und das ist vielleicht ja auch wieder ein schöner Gedanke, wenn Schreiben als Kulturtechnik auch weiterhin wichtig bleibt, dass das eine unglaublich wichtige schreibdidaktische Aufgabe ist, wie man KI-Tools eben verantwortungsbewusst nutzen kann, um selber schreiben zu können, was man sonst vielleicht nicht schreiben könnte. Und gerade beim wissenschaftlichen Schreiben wissen wir es ja nun mal ganz genau, da leiden Studierende ja sehr daran, dass sie ja eben nicht mal, du hast vorhin gesagt, sie imitieren die Texte, die sie sehen, aber oftmals imitieren sie ja nicht mal die Texte, sondern nur ihre Vorstellungen davon, wie Wissenschaft ist. Und dann schreiben sie eben besonders kompliziert, weil sie das Gefühl haben, Wissenschaft muss kompliziert sein. Und all das, woran so viele Menschen leiden, was es ihnen so schwer macht, weil sie es nicht durchschauen können, weil sie ja selbst erst in dieser Sozialisation stecken, ganz am Anfang. All das kann zumindest gemildert werden durch KI, wenn man denn dabei begleitet und an die Hand genommen wird. Man hat Textbeispiele, vielleicht schlechte oder gute. Man hat einfach viele Modelle, wie man einen Gedanken formulieren kann. Das hilft doch dabei, seinen eigenen Weg zu finden, beispielsweise. Man kann als jemand, der vielleicht eine Leserechtschreibschwäche hat, wunderbar das kompensieren durch KI. Und deswegen glaube ich, das finde ich, ist wirklich eine sehr wichtige schreibdidaktische Arbeit, die Menschen dazu zu befähigen, diesen verantwortlichen Umgang damit zu lernen und dadurch Möglichkeiten zu haben, die sie vielleicht wirklich vorher nicht hatten, sich auszudrücken auf eine Weise, wie sie vorher nicht hatten, Kunst zu machen, wie sie vorher nicht machen konnten, weil einfach dieser Nimbus der Literalität ja doch auch ein großer ist, muss man ja auch wirklich sagen. Und gerade im wissenschaftlichen Bereich ist es natürlich, naja, das ist ja schon, fast nicht mehr greifbar, wie groß der Nimbus der korrekten wissenschaftlichen Sprache irgendwie ist. Und wie klein man sich vielleicht fühlt, wenn man spürt, wie sehr einem das fehlt.
Das finde ich eine wahnsinnig schöne Variante, über die möglichen Potenziale nachzudenken und wie sich das zum Guten verändern könnte oder halt auch schon aktiv verändert. Also das ist eigentlich auch genau meine Hoffnung. Auch aus der Sicht eines Lehrenden, weil, also Ich finde es auch nicht sonderlich spannend, mit meinen Studierenden so Sachen wie wissenschaftlichen Stil oder Zitationsregeln durchzugehen. Das ist halt eine Notwendigkeit, die ich mit denen mache, damit sie gute wissenschaftliche Praxis lehren. Ich hätte aber überhaupt kein Problem damit zu sagen, naja, mein Gott, das ist halt so, also lernt das Tool zu bedienen, das zuverlässig ist und dann automatisiert ihr das halt. Das mache ich eh schon. Ich meine, ich empfehle seit Jahren meinen Leuten, die in meine Workshops kommen, Literaturverwaltungssoftware.
Ja, na klar,
Die
ja.
so, also da zucke ich ja nicht mit der Wimper, sondern sage halt, ey, das nimmt euch ganz viele Arbeitsschritte ab, wenn ihr euch in das, wenn ihr euch das erarbeitet. Und dann zu sagen, okay, und jetzt können wir uns auf das konzentrieren, was irgendwie nicht nur so der Kern des Ganzen ist, sondern vielleicht auch auf die Dinge konzentrieren, die Spaß machen, die euch das Gefühl geben, dass ihr durch Schreiben auch irgendwie etwas dazulernt, Erkenntnis gewinnt oder euch selbst als Individuum ausdrücken könnt. Das fände ich total spannend. Und wahrscheinlich ist so ein bisschen, also ich glaube, was schon absehbar ist, ist, dass das eines der Potenziale von KI-Tools sein wird, aber um das umzusetzen, bedarf es Arbeit und bedarf es Anstrengung von Akteuren und Akteurinnen, weil das wird kein Automatismus werden.
Nee, genau, weil das tatsächlich, das ist auch im Diskurs einfach nicht das Potenzial, was der KI zugeschrieben wird. Ihr wird immer die Arbeitsentlastung zugesprochen. Ganz selten mittlerweile geht es auch um bessere Ergebnisse. Aber um diese emotionale Entlastung im Schreibprozess, dieses Orientierung haben, irgendwie sich nicht so alleine fühlen, wissen, dass schlechte Texte besser werden können, all diese schreibdidaktischen Grundannahmen eigentlich, konzentriere dich erstmal auf die Higher Order Concerns, auf das, was du sagen willst und denk später darüber nach, wie du das angemessen für den jeweiligen Kontext formulieren kannst. All das ist durch KI, glaube ich, noch mal leichter zu vermitteln. Und das kommt mir wirklich viel zu kurz im Diskurs. Ich bin nämlich echt davon überzeugt, dass es da eine neue professionelle Praxis gibt. Aber über die spricht keiner bislang. Die ist nicht erforscht und wir können es einfach nicht wissen. Ich bin davon überzeugt, weil ich mit so vielen Menschen spreche, die ihre Arbeitsweisen verändert haben. Gerade auch in diesem Bereich der emotionalen Entlastung im Schreibprozess, weil das ist für mich auch eine der wichtigsten Funktionen von KI. Aber dadurch, dass darüber nicht gesprochen wird und dadurch, dass es nicht erforscht wird, haben wir es halt bislang auch noch nicht so, dass wir es gut didaktisieren können. Es ist halt bislang einfach noch im besten Falle durch eigene Erfahrung gesättigt und durch Denken, aber durch noch nichts anderes, ne?
Es ist halt eben so dieses, also wir stehen immer noch ganz am Anfang
Ja.
der gesamten Entwicklung. Also auch wenn man bei manchen Dingen das Gefühl hat, dass es sich extrem rapide weiterentwickelt und man teilweise auch das Gefühl hat, so von, ah ja, da beschäftigen wir uns jetzt auch schon eine ganze Weile mit. Es ist halt eben so gerade so im Verlauf von didaktischen Traditionen und Konzepten ist es halt quasi noch nichts. Aber das ist irgendwie ja auch ein schöner Hoffnungsschimmer am Ende, dass man sagt, irgendwie so, da muss sich was entwickeln, da wird sich was entwickeln und es gibt Menschen, die daran arbeiten werden, dass KI-Tools mehr als einfach nur irgendwie eine die Produktion vereinfachende Hilfe sind, die aber dazu führt, dass wir überhaupt nicht mehr selbst denken, sondern dass wir damit irgendwie auch noch mehr machen können und uns irgendwie selbst als Schreibende entfalten.
Ja,
Das
ist doch
finde
schon
ich.
ein wunderbares Schlusswort, oder?
Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort.
Ich
Und
auch.
bevor wir das wieder weiter zerdenken, würde ich sagen, belassen wir es hierbei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es
Ich
ein super
danke dir.
spannendes Gespräch, das
Sehr
mir auch
spannend.
nochmal sehr viele gedankliche Ansätze mitgegeben hat. Da draußen, wenn ihr euch weiter informieren wollt über genau solche Themen, dann empfehle ich euch tatsächlich auf der Website des VK Kiwa mal vorbeizuschauen, wo es ganz, ganz viele Veröffentlichungen gibt. Das verlinke ich euch auch in der Episodenbeschreibung. Und natürlich findet ihr da auch diesen Text hier, den habe ich euch ja aber eh schon mal anders verlinkt. Ja, Annika, gibt es noch irgendwas, was du bewerben möchtest oder sowas in der Art am Ende der Episode,
Nein,
wenn
ich
du schon
möchte
zu
nur
Gast
sagen, es war ein
bist?
großes Vergnügen. Vielen Dank.
Ebenso, kann ich nur zurückgeben. Dann vielen, vielen Dank. Bleib gleich noch drin. Ich beende erstmal kurz das Record und verabschiede mich schon mal bei allen unseren Hörerinnen. Ja, ihr kennt ja unsere Kanäle. Wenn ihr das hier hört, findet ihr in spätestens 2 Wochen die nächste Episode bei uns. Ich kann euch aber noch nicht sagen, mit wem, weil wir gerade recht viele Interviews führen. Lasst euch überraschen. Tschüss.